Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial.
Stümperei hoch 3.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Halbwissen hoch 2. Heute Stümperei on Tour. Nö, eigentlich nur Stümperei hoch 3, aber nicht mit Nova, sondern mit jemandem, den ich noch gar nicht kenne. Einen kenne ich allerdings und das ist natürlich meine Lieblingsnase, mein Schlawinerchen. Herr Peach, guten Abend, Peach.
Ahoi Stefan, ich weiß nicht, was mich mehr betrübt. Lieblingsschlawiner oder die, was für eine Nase? Ach, ist auch egal. Wir sind gar nicht wirklich on Tour, sondern wir sind bei mir im Haus 2, im Hinterhaus. Und ich habe jemanden eingeladen, der heißt genauso wie du. Nee. Nämlich den Stefan. Ahoi Stefan.
Hallo Stefan.
Was? Hallo Stefan. Grüß dich Stefan.
Ich? Warte mal. Blödsinn. Ich bin doppelt.
Nein, ich habe deine zweite gespaltene Persönlichkeit eingeladen, um endlich mal doch fundiertes Wissen zu bekommen zu einem Thema, was uns mal wieder alle angeht, um mal meinen Lieblingssatz zu bringen. Mhm. Aber nicht jeder interessiert sich so richtig dafür. Ich weiß nicht, vielleicht können wir diesmal sogar eine Triggerwarnung bringen.
Eine Triggerwarnung?
Der Stefan bringt auf jeden Fall Fachwissen mit zum Thema, im weitesten Sinne zum Thema Geld.
Also ich dachte, es geht um Bier. Na okay. Ja, Geld.
Ah, okay, Stefan. Stefan, meine erste Frage, bevor wir hier fachlich in irgendwelche Sphären abdriften. Bist du ein Stefan mit F oder ein Stefan mit PH?
Ein Stefan mit F. Insofern kann man uns da wunderbar auseinanderhalten.
Stimmt. Jetzt wird für mich auch einiges klarer hier. Sofort.
Siehst du, das ist nämlich der Unterschied. Die Stefans jeweils mit der anderen Schreibweise, also das ist wie, kann man das vergleichen, wie Dänemark und Schweden?
Vielleicht nicht so ganz, aber...
Oder wie Holland und Belgien.
Das schon eher. Allein schon aufgrund der polizeilichen Führungszeugnisse. Bevor wir hier ins blöd Labern kommen... Ich habe mich mit dem Stefan, ist ein Arbeitskollege, letztens auf Arbeit trefflich unterhalten, mit anderen Kollegen noch. Und zwar ging es da um das leidliche Thema, Arbeit führt ja irgendwie dahin, dass man, klar, nicht nur man nennt es ja auch Broterwerb, ja, dass man irgendwie sein Einkommen und damit Auskommen hat, sondern idealerweise bei einem Arbeitnehmerverhältnis führt das ja auch irgendwie mal in sowas wie eine Rente hinein. Kennst du das, Stefan? Hast du schon mal von gehört? Rente.
Also ich könnte jetzt ein schallendes Gelächter ausbrechen und gleichzeitig weinen. Das würde meine Rentenaussicht, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ich bin als Selbstständiger mit Künstlersozialkasse im Background. Da ist nicht viel los. Ich habe 3 Jahre jetzt im Schuldienst gearbeitet. Das heißt, da habe ich theoretisch irgendwie so Rentenpunkte gesammelt. Und dann habe ich aber erfahren, als ich jetzt ausgestiegen bin, wäre ich 5 Jahre im Game gewesen, dann hätte ich da auch irgendwelche Pensionsansprüche hätten, also geltend machen können. Nicht in großer Höhe, aber so ein bisschen mehr.
Dann wärst du erstmal drin gewesen in der Liste, ja.
Genau, schon. Das ist jetzt verloren. Aber immerhin, ich weiß nicht, aber das ist alles, was ich dazu weiß, dass ich sehr geringe Beträge da ansammle.
Deshalb ist es ja heute vielleicht umso interessanter für dich, denn das, was der Stefan uns heute erzählt, ist ja was für alle. Egal ob selbstständig oder nicht selbstständig, denn ich würde mit dir und dem Stefan gerne über die sogenannte FIRE-Bewegung reden. Hast du denn davon schon mal gehört, Stefan?
Was? FIRE-Bewegung?
FIRE, F-I-R-E, also wie FIRE, FIRE? Hä? Okay, ausgesprochen in dem Fall Financial Independent Retire Early.
Oh Gott.
Heißt wirklich so.
Okay, hast du das nachgeguckt, dass das FI für Financial Independent steht? Ich dachte, das ist irgendwie wie Fierce Invest oder sowas.
Fierce Invest.
Starkes Sparen, mehr oder weniger.
Na, für was es auch steht.
Früher Renteneintritt.
Genau, der Plan dahinter ist, wir alle fangen ja meistens an mit wenig Geld verdienen und haben entsprechend ein Lebenswandel, der nicht so viel Ausgaben produziert. Und normalerweise ist es so, dass mit dem Einkommen der Lebensstil steigt und am Ende auch bloß wieder kein Geld da ist.
Und das kennen wir, Stefan. Das ist.
Und die Idee hinter FIRE war, man bleibt eigentlich auf diesem Lebensniveau des Studenten stehen und alles, was mehr reinkommt, wandert direkt aufs Konto oder besser gesagt in einen ETF oder irgendwas, wo es halt mindestens einen Inflationsausgleich hat, um dann halt mit 40 oder so zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich hier die 500.000 oder was zusammen Und die jährlichen Erträge in den Zinsen sind so hoch, dass ich mir diesen Lebensstil, den ich jetzt gerade habe, diesen niedrigen, auch weiterhin leisten kann, ohne dass ich noch arbeiten gehen muss. Das ist die Idee dahinter.
Das klingt sehr interessant. Ich frage mich jetzt, wie man es schaffen soll, in 20 Jahren 500.000 Euro. Ich habe da die.
Wie soll denn das gehen?
Na ja, gut, du musst natürlich dazu sagen, dass die Menschen, die sich damit beschäftigen, fern unterwegs sind, wo natürlich Jahresgehälter 100.000 Euro aufwärts stattfinden.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schauen Sie doch nächste Woche wieder ein.
Ja, also, weil sonst ist es natürlich wirklich nicht realistisch. Also, ich habe jetzt die ganzen Berechnungen nicht im Kopf, aber man sagt so, der Depotwert, bevor du überhaupt über dieses ich gehe nicht mehr arbeiten nachdenken kannst, je nachdem wie viel du natürlich im Monat entnehmen möchtest, aber mit Kosten für Wohnen etc., ich sag mal so 1.500 netto sollten ja irgendwie drin sein, dann hast du ja das Problem, wenn du nicht arbeiten gehst, musst du dich ja privat krankenversichern, weil ja kein Arbeitgeber da ist, der die andere Hälfte bezahlt.
Musst du dich, also wenn man in Deutschland bleibt, also Rente ist ja auch so ein Thema, wo viele sagen, oh, ich wandere aus, wo es irgendwo hin, wo es wärmer ist. Angenommen, man bleibt in Deutschland, muss man sich da Renten versichern? Ist das so?
Krankenversicherung.
Meine ich ja, Krankenversicherung.
Rentenversicherung brauchst du nicht, aber du brauchst ja eine Krankenversicherung.
Klugscheißer.
Es gibt eine Krankenversicherungspflicht.
Gibt's wirklich, ja?
Ja, wenn du das nicht machst, es gibt ja so, ich kenne so ein paar, die versuchen sich dem System zu entziehen. Das ist strafbar, glaube ich. Da kriegst du richtig Druck. Wenn du dich dann, also wenn du abtauchst und irgendwann tauchst du mal wieder auf, dann sind sie ganz schnell da und dann hast du plötzlich massiv Schulden angesammelt. Das ist dann das Ernst. Ganz ernst, hier in Deutschland kannst du das nicht so einfach machen.
Gut, okay, jetzt aber trotzdem nochmal einen Sprung zurück. Klar, irgendwann landet man in einem guten Job, der gut bezahlt ist und versucht trotzdem den Lebensstandard und auch das Auskommen, was man hat, wie sagt man so, das Geld, was man ausgibt, ist das schon das Auskommen, auf dem Level zu halten, wie man es vorher vielleicht als Student gemacht hat.
Genau.
Nur erinnere ich mich dran, als Student bin ich mit 550 Euro klargekommen im Monat. Mhm. Das war aber auch 1990.
Ja. Deswegen ist es ja auch gar nicht so einfach, nochmal einen Schritt zurück. Also, sag mal so, du brauchst 1.500 Euro, sagen wir mal, für Miete, was zu essen.
Das nehmen wir jetzt einfach mal an,
so,
diese Zahl.
Da kommt dann noch Krankenkasse etc. Also ich sag mal, mit 1,5 im Monat, da geht es dir schon eigentlich nicht so richtig gut. Ne? Und man muss natürlich auch dazu sagen,
nee, da geht's einem schon nicht so richtig gut, leider, ja.
Dass das Fire natürlich auch aus den USA kommt, wo es eben nicht sowas wie, wie heißt es jetzt eigentlich aktuell, Bürgergeld, ne?
So ein soziales Auffangnetz
genau,
dazu, ja.
Also,
Bürgergeld, genau.
Das heißt, in Deutschland müsstest du ja noch, damit das ganze System irgendwie halbwegs Sinn macht, ja dann auch noch deutlich mehr raushaben als Rendite, als das Bürgergeld ist. Weil sonst kannst du ja auch sagen, ja gut, was soll denn jetzt der ganze Spaß? Und dann kannst du rechnen, ich sag jetzt mal, du fängst halt an anzulegen und schaffst vielleicht 4% pro Jahr. Ist vielleicht realistisch, wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht in Anlageformen gehen, die hochriskant sind. Ich habe jetzt hier keinen Taschenrechner, aber dann kommst du auf eine Summe, die du halt mindestens brauchst, damit das reicht. Dann kannst du noch Gedanken machen und sagen, okay, ich möchte meinen Kapitalstock, den ich einmal aufgebaut habe, halt aufzehren. Das heißt, die Summe, die du brauchst, ist dann geringer, weil du ja am Ende quasi, wenn du sagst, jetzt hab vor, 70 zu werden, dann kannst du dir genau ausrechnen, wie viel Geld du jeden Monat rausnehmen kannst und dann ist die Kohle irgendwann alle. Mhm. Oder du sagst halt, ach nee, ich möchte eigentlich, dass der Kapitalstock erhalten bleibt und ich wirklich nur die Zinsen verprasse. Dann brauchst du halt noch mal mehr Kohle.
Was, wenn man vorhat, 70 zu werden? Also das heißt, du musst auch noch wissen, wie alt du wirst oder was? Das ist für ein Quatsch.
Also naja, das ist der Punkt. Wenn du sagst, ich habe jetzt einen Kapitalstock, den habe ich jetzt gespart.
Ja.
So, von diesem Kapitalstock möchte ich jetzt leben. Hm. So, dann kann ich den ja einmal...
Privatier sein. Ich möchte Privatier sein.
Genau,
ja.
Dann kann ich einmal so das Ganze so berechnen, dass das Geld irgendwann alle ist.
Mhm.
Und dann müsste ich ja schon wissen, wie alt ich ungefähr werden möchte.
Na, aber was machst du denn dann, wenn du dann so alt bist und das ist nicht mal über?
Ja,
machst
dann hast du Pech.
Verstehe. Weil bei meinem Pech wäre ich wahrscheinlich 100.
Ja,
dann will ich ja gar nicht.
Solltest du vielleicht dann doch eher das Modell wählen, wo Geld übrig bleibt. Dann hast du aber auch wieder Pech, weil wenn du dann keine Nachkommen hast, dann legt er deinen Kapitalstock und geht an den Staat.
Also jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt, Nachkommen. Ne? Also Lebenssituationen ändern sich ja. Wenn ich jetzt irgendwie mit zarten 18, 19, 20 irgendwann die Einsicht habe, dass FIRE das richtige System für mich wäre.
Und hast noch 22
Jahre
Zeit.
Dann rechne ich ja nur ein. Ich schieße mich jetzt auf so einen Niedrigstandard ein. Ich habe das übrigens auch gemacht, als selbstständiger Musiker, als ich angefangen habe, wirtschaftlich selbstständig zu sein, habe ich eigentlich versucht, immer an dieser unteren Grenze zu bleiben. Also immer so knapp über der Armutsgrenze. Tatsächlich, das ist mir irgendwann bewusst geworden, wusste ich erst gar nicht.
War das freiwillig oder ist das als selbstständiger Musiker, macht man das ja auch manchmal unfreiwillig?
Naja, am Anfang ist das so wie immer, da kannst du es noch nicht so richtig steuern und später kam dann irgendwie die Einsicht, naja, ich habe keine besonderen Ansprüche an Wohnung, Wohngegend und Lebensstandard, weil ich ja quasi Hobby zu Beruf gemacht habe. Das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war mein Job und das Investieren in Instrumente und irgendwie hat sich daraus so ein sich selbst erhaltendes System ergeben, wo ich gemerkt habe, naja, ich gehe jetzt nicht schick essen, ich mache keine teuren Urlaube, ich habe keinen teures Auto. Ich habe auch meine Fahrerlaubnis erst mit 30 gemacht, also war vorher auch ein Auto zu unterhalten noch kein Thema. Und da habe ich mich da so drauf eingeschossen. Das heißt, bei mir war es dann so, die Anpassung des Geldes, also was notwendig war, das kam dann mit jedem weiteren Lebensjahr, was halt so mein Lebensstil automatisch mitgebracht hat. Aber es war nie so ein Luxusbedürfnis mit drin oder so einen bestimmten Lebensstil anstreben. Und das hat sich radikal geändert an dem Punkt. Erstens, als die Mieten wesentlich teurer wurden und ich mir quasi dann eigentlich meine ursprüngliche eigene Wohnung dann nur noch als WG leisten konnte, um diesen ähnlichen Mietpreis zu haben. Das hat sich dann zu dem Zeitpunkt schon fast verdoppelt. Mhm. Und dann jetzt mit Familie, mit zwei Kindern. Also alleine diese, roundabout 100 Euro, die jede Woche für Lebensmittel draufgehen. Wir hatten das letztens schon mal in einer anderen Folge, glaube ich.
Das reicht gar nicht.
Das reicht gar nicht, genau. Und die ganzen anderen Kosten drumherum, das hat das so radikal verändert, dass egal, was ich vorher gemacht habe, ich diesen Lebensstil durch die Verantwortung für andere, ich kann das jetzt gar nicht mehr, kann das gar nicht mehr aufrechterhalten, allein weil die Wohnung musste größer sein und dann hast du auch andere Ansprüche, weil du ja dann nicht mehr für dich selbst nur denkst, sondern auch für die anderen. Das heißt, du willst...
Mitdenken musst.
Musst, genau. Du willst dem Partner natürlich jetzt auch nicht die billigste Absteige bieten. Du willst für deine Kinder irgendwas haben, wo du denkst, ja, hier kommen die wirklich im Alltag gut klar. Die Wohngegend ist halbwegs vernünftig. Mhm. Und so kommt eins zum anderen. Und da hast du eigentlich noch nichts verprasst. Ne? So, und da wird es immer unrealistischer. Ich arbeite ja gerade Teilzeit. Ne? So eigentlich Teilzeit in einem geregelten Job. Und die andere Hälfte ist meine Selbstständigkeit, die halt saisonal extrem schwankt vom Einkommen. Also habe ich so ein ganz normales, mittelhohes Einkommen im Monat, durchschnittlich. Und davon kann ich zurzeit überhaupt nichts zurücklegen. Ich habe nichts übrig.
Aber du musst ja auch ja nicht verprassen, weil Musiker kriegen ja eh alles hinten reingeschoben dann beim richtigen Auftritt. Ist das nicht so bei dir, Stefan?
Was?
Entschuldigung.
Also ich überlege, ich weiß, dass meine Krankenkasse mich immer angesprochen hat, private Rentenvorsorge. Und gesagt, ja, was kann man denn da machen? Und da, das, als sie mich das erste Mal gefragt haben, ist schon ewig her, ich gesagt, oh nee, also ich muss BAföG bald zurückzahlen oder ich habe kaum was übrig im Monat. Also da kann ich eigentlich gar nicht. Na, ein bisschen was müssen sie schon, müssen sich Gedanken machen, weil eben durch die Selbstständigkeit, da ist halt nicht viel. Okay. Und da habe ich mich damals überreden lassen, zu, ich glaube, 60 Euro im Monat zurückzulegen. Mhm. Und 50 Euro schiebe ich mir quasi immer auf so ein Sparbuch jeden Monat. Mhm. Das ist das, was ich effektiv überhaupt mal übrig habe. Und daran, und jetzt kommt der Witz, hat sich jetzt nach, lass es 10, 15 Jahre sein, ich habe keine Ahnung, hat sich nichts geändert. Weil das ist doch
siehst doch mal anders, immerhin kannst du die Beträge immer noch weglegen. Siehst doch mal so rum.
Ja, aber das ist ja das also ich sag mal, der Hauptkritikpunkt an dieser ganzen Feiergeschichte, dass das natürlich ein schönes theoretisches Konstrukt ist, dass wir aber alle eben wissen, dass das Leben sich verändert, ne?
Allein doch schon diese Lebensmittelkosten. Also realistisch bist du ja eher bei 600 im Monat, bei ungefähr 150 in der Woche.
Ne, ja. Da kann man sich Inflationswerte ranziehen, das kann man jetzt zur Not im Zweifelsfall irgendwie mit einrechnen.
Naja, aber wie willst du das denn vorhersehen? Genau das kannst du doch nicht vorhersehen, wie die Inflation, also ob es A eine geben wird und wenn, wie hoch die ist, wie die steigt, das ist doch Irrsinn, das ist doch Quatsch. Das ist doch so risikobehaftet, diese.
Ja, aber das sind ja schon Sachen, die man ja trotzdem aber halbwegs kalkulieren kann.
Ja. Für sich allein. Für sich allein, oder?
Naja, aber es sind ja auch andere Sachen. Man kann ja zum Beispiel auch einen Unfall haben, muss dann irgendwie brauchen Rollstuhl oder ist auf andere Dinge angewiesen, die viel Geld kosten. Mhm. Und da ist Feier natürlich ganz schnell am Ende. Ne? Also wenn irgendwelche Dinge passieren, die ich jetzt nicht einkalkulieren kann, beziehungsweise wenn ich dann das so sicher kalkulieren möchte, dass ich alle unvorhergesehenen Dinge, die eventuell passieren können, in Puffer drin habe, bin ich dann ganz schnell bei der Million, die ich irgendwie brauche, damit das Ganze noch funktioniert. Und dann wird es halt ganz schnell zu einem lustigen Gedankenspielchen für Menschen, die ganz viel Geld verdienen. Und dann ist auch wieder die große Frage, macht es denn dann noch Sinn? Weil wenn ich einen Job habe, mit dem ich deutlich über 100.000 Euro Jahreseinkommen habe, ist es natürlich auch dann einfach, Geld beiseite zu legen.
Na, ich würde es eher andersrum sehen und sagen, es ist dann fraglich, warum soll ich denn dann wirklich noch wie ein Student leben? Warum soll ich denn nicht meine, ich sage jetzt mal, meine besten Jahre, vielleicht in den 20ern, Ende 20er, Anfang 30er, warum soll ich denn da nicht zum Beispiel auf Reisen gehen und mir mit meinem, ich sag mal, physisch gesunden Körper Zustand noch ohne Probleme eine lange strapaziöse Reise zumuten, um einfach die Welt anzugucken, was du im Alter dann vielleicht dann nicht mehr machen würdest, weil du vielleicht langes Fliegen oder irgendwas nicht mehr verträgst oder irgend sowas.
Es gibt dazu natürlich auch ein Reddit, wie immer. R-Finanzen heißen die, glaube ich. Und das ist genau eine der lebhaftesten Diskussionen da, dass alle sich dort gegenseitig ihre Sparraten um die Ohren pfeffern. Ja, ich spare 40% von meinem Monatseinkommen. Ey, ich spare 50% von meinem Monatseinkommen. Mhm. Und dann aber immer mal einer dazwischen fragt und sagt, ja, ist ja schön, dass ihr das alle so macht und dann irgendwie noch wie ein Student lebt und euch alles nichts leistet. Aber wenn du dann eben alt bist und das Knie schmerzt und dann geht eben die Weltumrundung mit dem Fahrrad nicht mehr. So, und dann ist natürlich die große Frage, ne? Ist Geld dann alles? Oder sollte man dann nicht auch die Kohle nehmen in jungen Jahren, wenn man fit ist und Erfahrungen sammeln?
Oh,
um davon dann zu profitieren. Das Investment in einen selber, in Weiterbildung, in Erfahrung, in Fremdsprachen hat immer meistens die beste Rendite.
Aber das muss ja nicht unbedingt was kosten.
Das muss nichts kosten.
Sprache zu lernen, sage ich mal, ist ja nichts, was jetzt primär irgendwas kostet.
Naja.
Du brauchst Zeit, klar, jede Menge, aber jetzt sag ich mal, die materiellen Kosten dafür sind ja, du kannst in Bibliotheken gehen, dir die entsprechenden Sprachlernbücher holen, sage ich mal, und dann ist das eigentlich eine, ich sage es mal in Anführungszeichen, eine kostenlose Geschichte.
Ja, wobei ich glaube, dass um eine Sprache wirklich gut zu lernen,
machst du ein Tandem, suchst du einen Native Speaker, mit dem du dich abends immer zum Bier triffst und das kostet, stimmt, das Bier, das kostet dann.
Also ich glaube, man lernt eine Sprache erst richtig gut, wenn man auch wirklich eine Weile in dem Land ist, wo es gesprochen
okay,
wird.
Okay, gut, und dann wird es teuer. Okay, das verstehe ich. Das,
also ich finde, ja. Es kommt irgendwie für mich immer auf diesen Punkt hinaus, habe ich schon öfter drüber nachgedacht, man müsste eigentlich immer das Glück haben, dass du eine sehr große Menge an Geld, an Kapital irgendwie mal zur Verfügung kriegst und dass du das dann richtig positionierst, ne? So, da gibt's die Idee, das mit Immobilien zu machen, dann mit irgendwelchen Investmentfonds, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Also das in irgendwas anzulegen, das Geld, oder konsequent zu sparen, für später aufzusparen, ne? Darum geht's ja immer, dass du quasi sagst, ich habe jetzt was, womit ich arbeiten kann, und dann macht das bestimmt auch total viel Spaß. Aber ich frage mich, wenn man immer so aus so einer, naja, was ist das, unteren mittelständischen Situation kommst, dich von da dahin zu arbeiten, ist doch eigentlich nicht möglich, außer irgendwie Unternehmen zu gründen und da irgendwie so ein skalierbare Gewinne, irgendwie irgend sowas. Also du kannst das doch nicht aus so einer Misere, aus so einer mittleren Situation heraus, kannst du doch gar nicht sowas noch ansteuern, jetzt vor allen Dingen jetzt auch im bestimmten Alter.
Ja, das. Wie gesagt, deswegen ist FIRE ja wirklich auch so ein bisschen so ein Gedankenkonstrukt für Yuppies, ne? Muss man ja auch wirklich mal so sagen. Ja. Für Menschen, die eben viel Geld verdienen. Aber was jetzt gerade, während wir so drüber reden, eigentlich wär's eigentlich komplett andersrum viel geiler, wenn man irgendwie sagen könnte, man hat in jungen Jahren, wenn man fit ist und Zeit hat, hat man irgendwie die Kohle, um all die Erfahrungen zu sammeln und Dinge zu tun, wofür man die Kraft hat, und kann das dann im Alter, wenn man vielleicht nicht mehr so viel reisen kann, zurückzahlen. Das wäre eigentlich viel geiler.
Ja, aber du meinst, dass du so ein
die Kohle, also in jungen Jahren zu haben,
also wie so ein Jugendkredit,
genau,
den du dann mit deinem Job, wo du vielleicht Karriere machst und später wirklich mal mehr verdienst im Alter, so, den einfacher zurückstottern kannst. So meinst du das, oder?
Genau,
was, oder?
Quasi das komplette Gegenteil.
Ja.
Viel ausgeben in jungen Jahren und dann mit Schulden bis zum Alter abstottern.
Oder man, ja, stimmt, das ist natürlich auch ein erstrebenswertes Ziel, ja, stimmt, wenn man sich
so überlegt. Ist die Frage, ob das dann am Lebensende nicht der bessere Entwurf ist.
Gut, also wenn ich überlege, wie lange ich jetzt schon an meinem BAföG, an meiner Rückzahlung rumstottere, ist das schon so ein bisschen das Modell. Ich fühle mich schon sehr alt und bin quasi verschuldet. Ich habe zu spät angefangen mit allem und bin nie fertig geworden.
Naja, das ist, also ich glaube, da bist du ein besserer Gesellschaft, Stefan. Also das ist, das ist ja nichts, wo man sich da große Gedanken machen
muss. Ich überlege halt immer, was könnte ich jetzt aus meiner Situation, was kann ich noch am besten machen? Was könnte irgendwie auch ein bisschen Spaß mit sich bringen? Weil jetzt so einfach nur sparsam sein führt halt, wie ich es ja schon erzählt habe, bei mir eher dazu,
sonderlich spaßig, stimmt.
Ja, weil das ist, also in meinem Fall ist das so, ich bin jetzt nicht verschwenderisch oder so, aber das Lebensmodell, was ich gewählt habe, sieht jetzt halt einfach vor, dass ich irgendwie nie richtig Rücklagen bilden kann. Außer ich müsste jetzt deutlich viel, viel mehr verdienen im Monat, damit ich nicht plötzlich weniger habe als vorher. Das ist schon mal so ein Riesenproblem. Das heißt, ich brauche da einen extremen Sprung, müsste viel, viel mehr arbeiten, würde da wieder überall abknapsen müssen. Dann würde ich wieder weniger verdienen, weil ich keine Zeit mehr hätte für die Auftrittssaison. Das heißt, also ich sage, aus der Situation herauszukommen, ne, oder Leute, die halt schon wirklich, wie du, Peach, du arbeitest ja auch in so einer Art Schicht, Gleitzeit-Schichtsystem, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Ich weiß gar nicht, ob du so viel mehr arbeiten könntest, um zu sagen, jetzt habe ich auf einmal 1.000 Euro mehr im Monat. Ginge das bei dir?
Gibt es in dem Job jetzt gar nicht die Möglichkeit, aber ich arbeite ja schon Vollzeit in dem Sinne.
Ja, das meine ich
ja gar nicht gesund. Also vom Zeitaufwand her.
Genau, aber du hast jetzt immerhin wenigstens quasi eine Immobilie. Also du hast jetzt Hauseigentum.
Naja, die Bank hat eine Immobilie.
Ja, und, ja genau.
Wir hoffen, dass die Bank die uns dann irgendwann mal wirklich überlässt.
Ja. Na gut, du müsstest halt den Job wechseln im Zweifelsfall, ne, um das Einkommen zu erhöhen. Was anderes machen, was vielleicht besser bezahlt ist.
Genau,
das steht einem ja immer frei. Das kann man immer machen.
Genau,
wird ja immer gesagt.
Richtig, und je älter man wird, umso leichter ist das auch. Haha.
Ja, genau.
Nee, du musst so Karrierehopping machen, was ja, das hatte ich irgendwie mal aufgeschnappt, das wird eigentlich Unternehmern empfohlen. Du hast eine geile Idee, Startup-mäßig, wie auch immer, baust das auf und wenn es am besten läuft, am Peak verkaufst du das und fängst das Neue wieder neu an. Und dann
das war ja eigentlich der Punkt, den du sagtest, Stefan, bei mir, dass wir eigentlich nicht länger als, also wenn man jetzt vom Modell Anstellung sprechen, nicht länger als, was hast du gesagt, 4 Jahre, 5 Jahre in einem Job sein darf?
Da gibt es ja auch so verschiedene Modelle, aber es ist ja ein Fakt, wenn du dein Einkommen erhöhen möchtest, musst du regelmäßig den Job wechseln. Die Quoten, also die Einkommenssteigerung im selben Unternehmen, und das ist völlig egal, was das für ein Unternehmen ist, ist auf 20 Jahre gerechnet immer deutlich weniger, als wenn du einen Job hast und den regelmäßig wechselst.
Das hatte ich noch nie gehört, Stefan.
Aber liegt das nicht daran, weil man, also mir ging es jetzt zum Beispiel so, da ich ja vorher nie geregelt so gearbeitet habe, sondern immer nur selbstständig, da war quasi die Steigerung nur, weil man sich irgendwann getraut hat, die Gagen zu erhöhen, einfach angemessen, also gemessen jetzt an sowas wie, da will ich jetzt Schmerzensgeld dafür haben für so bestimmte Auftrittssituationen oder da ist der Aufwand drumherum so groß, dass ich da das irgendwann auch mal für mich monetarisieren muss, den Probenaufwand oder die langen Anfahrten und die Unterhaltung und bla. Und so steigerst du dich da, aber das ist dir ja selbst überlassen. Aber jetzt, 3 Jahre im Schuldienst, quasi beim Land angestellt, habe ich ja quasi erstmal so ein Gehalt gehabt, damit mit so einem regelmäßigen Gehalt konnte ich vorher gar nicht arbeiten, was wirklich jeden Monat kommt. Also ich habe das schon gehabt, auch in der Selbstständigkeit ab und zu, aber halt nicht so regelmäßig. Und jetzt habe ich gemerkt, okay, für die Stunden, die ich da investiert habe, war es fair bezahlt. Es war nicht viel, weil ich ja ganz niedrig eingruppiert war. Aber jetzt kam ich aus dieser Situation und musste mich auf dem freien Arbeitsmarkt wieder neu orientieren. Und die neue Stelle, da bin ich natürlich mit dieser Gehaltsvorstellung reingegangen, weil ich gesagt habe, das war mein Stundenvolumen vorher, dafür habe ich das bekommen. Und jetzt mal ausgeklammert, dass das öffentlicher Dienst war, habe ich gesagt, ja, das wäre jetzt, das bräuchte ich jetzt. Und so bin ich in die Verhandlungen rein. Und das habe ich quasi dann erreicht mit einem ganz anderen Job. Also jetzt ohne Gehaltssteigerung, jetzt erstmal an dem Punkt noch nicht. Aber im Prinzip kommt das doch dadurch, oder? Dass wenn ich jetzt immer hin und her hoppe zwischen den Jobs, dass ich dann immer mit höheren Erwartungen und höherem Anspruch gehe ich dann anders in die Verhandlungen rein. Aber das könnte man doch auch so schon machen, oder? Ich wechsle einmal den Job und sage halt so, ich will 1.000 Euro mehr, als ich vorher hatte. Und sage das.
Muss aber der Unternehmer, der Vorgesetzte, der Chef dann da auch mitspielen. Der kann doch genauso gut argumentieren und sagen, dann geht er wieder zurück zu deinem Job, meine Güte.
Naja, aber warum steigert sich das denn dann von, woher kommt das, dass sich das steigert?
Das frage ich mich nämlich auch.
Weil mein Lebenslauf dann besser aussieht, wenn ich schon 3-mal gewechselt habe?
Der Junge hat keine Konsistenz, der hat kein Durchhaltevermögen. Warum wechselt der denn ständig den Job? Könnte man auch argumentieren. Ja.
Der eine Punkt ist der, dass Unternehmer grundsätzlich bei einer Neuanstellung, also wenn die eine Stelle zu besetzen haben, einen ganz anderen Leidensdruck haben und auch bereit sind, da mal 1 Euro mehr auszugeben, wenn jemand kommt, der auf den Job passt.
Du meinst, weil der Zeitpunkt, wenn die Ausschreibung da ist, ist dann schon so die Kacke am Dampfen, die brauchen halt jetzt wen für
ja,
diese
klar,
Stelle.
Ich schreibe ja keine Stelle aus, wenn es mir nicht wehtut. Ne? Also ja. Wenn ich mit dem bestehenden Personal das irgendwie abgedeckt kriege, dann mache ich das Argument. Erstmal so.
Ja, habe ich noch nicht so nachgedacht, stimmt, ja.
Und Unternehmer gerne den Fehler machen, dass sie bestehendes Personal, warum auch immer, ungerne um Größenordnung erhöhen. Und das führt dann aber eben zu solchen Geschichten, bei mir im Bekanntenkreis ist es mehrfach passiert, dass Leute 5, 6, 10 Jahre im Unternehmen sind und sagen, naja, jetzt wäre es eigentlich mal gut, ne? Ich müsste jetzt mal mindestens 500-600 Euro mehr haben im Monat, damit wir hier wenigstens einen Inflationsausgleich haben. Mal davon abgesehen, dass ich ja jetzt auch deutlich mehr Berufserfahrung habe, meine Produktivität sich gesteigert hat, etc. etc. Und dann Vorgesetzte gerne sagen, ah nee, also hier 10-15% mehr, das können wir jetzt aber nicht machen, ne? Das geht ja nicht und so. Dann kündigen die Leute und gehen auf eine andere Stelle und gehen dort aber mit ihrer Gehaltsvorstellung halt rein, wo diese 10-15% Steigerungen drin sind. Und die andere Firma sagt dann halt, ah, das ist ganz schön viel, aber der hat ja richtig viel Erfahrung und der bringt ja richtig was mit und wir brauchen den unbedingt.
Ja.
So, dann führt das zu solchen, gerade jetzt im Moment, ne, wir haben ja eher jetzt Arbeitnehmermarkt gerade wieder, führt das dann natürlich zu so für den Angestellten, der immer bleibt, zu unschönen Konstellationen, weil neue Leute, die reinkommen, die weniger Erfahrung haben, die deutlich weniger produktiv sind, weil sie ja erst mit dem Unternehmer eingelernt werden müssen, auf einmal deutlich mehr Geld verdienen als die alten Hasen, die quasi den Laden eigentlich am Laufen halten.
Ja, das stimmt.
Ich sag mal, es ist ein bisschen austarieren, aber als Unternehmer ist es eigentlich immer besser, deinen Leuten, die gut sind, die gute Arbeit machen, denen lieber großzügig Gehaltserhöhungen zu geben, weil jemanden neuen abzuwerben vom Arbeitsmarkt, einzustellen, anzulernen und so weiter und so fort, ist immer teurer.
Ja, interessant. Gut, das beantwortet jetzt immer noch nicht meine Frage, wie ich aus meiner jetzigen Situation, also ich müsste jetzt dann ja schon wieder mit einplanen, irgendwann den Job zu wechseln, aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Lebenssituation das auch nicht wirklich hergibt. Also ich habe das ja jetzt schon gemerkt, das zweite Mal, Einarbeitungszeit, es ist locker ein halbes Jahr, wenn es reicht, was dich wirklich extrem fordert und stresst und du bist bei vielen Sachen noch langsam, egal wie viel Mühe du dir gibst.
Ja.
Und dass du sagen kannst, so nach einem Jahr etwa bist du so langsam in dem Fahrwasser und bis du durch alle Situationen einmal durch bist. Also im Schuljob war es so, das sind so die ersten 4, 5 Jahre im Lehrerberuf, wo du eigentlich nur im Überlebensmodus bist. Und danach hast du eine Chance, wirklich ein guter Lehrer zu werden, der effektiv arbeitet und nicht nur auf Verschleiß bei sich selbst.
Mhm.
Das lässt sich, glaube ich, auf viele andere Gebiete auch anwenden. Nur das bedeutet eben jetzt mit Familie und mit dieser Anforderung auch so einen bestimmten Standard jetzt einfach immer zu liefern. Ich möchte mir das eigentlich gar nicht mehr leisten. Ich will eigentlich nicht weiter hoppen, weil dieser Einarbeitungsset, das ist nicht besonders ressourcenschonend. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen für mich, so ein Modell zu sagen, jetzt hoppe ich noch 2, 3 Mal schon quasi im System geplant, damit ich noch irgendwie am Ende irgendwann in, weiß ich nicht, 5 Jahren, 10 Jahren bei 1.000 Euro mehr im Monat rauskomme. Kann ich mir nicht vorstellen.
Du sagst es natürlich auch, du rechnest für dich ja in Anführungsstrichen jetzt so ein Gesamtsystem, ne? Also das Einkommen, was du hast, ist das eine. Die Zeit, die du hast, ist das andere. Da kommen noch so Punkte rein wie, ich möchte mich in meinem Job nicht komplett tot machen. Also das sind ja auch so, ich glaube, man muss da auch immer das Gesamtsystem sehen für einen selbst, was da in Ordnung ist. Klar, es ist geil, irgendwie einen Haufen Kohle zu verdienen. Aber wenn du dann am Ende dich dafür komplett fertig machst, deine Kinder nicht mehr siehst und irgendwie alle 3 Jahre die Stadt wechseln musst und keine Freunde mehr hast, ist dann auch die Frage, ist es das dann wert? Ne? Es wird Menschen geben, die sagen da sofort, ja, klar, Geld ist alles. Freunde sind mir völlig egal.
Ich hasse Menschen.
Und es wird halt Menschen geben, die halt sagen, ja, okay, Kohle ist cool. Und wenn die aber reicht und ansonsten habe ich noch Freizeit und Hobbys und sehe Menschen, die ich mag, dann ist das ja fürs Gesamtpaket wichtig. Ne?
Also was machst du denn jetzt, wenn du Rente gehst in 4 Jahren, Stefan?
Ich plane für mich nicht in Rente zu gehen offiziell, sondern ich hatte dieses Modell dieser alten Amerikaner.
Rolling Stones.
Nein, ich hatte diese ältere Musikerin irgendwann kennengelernt. Als ich die das erste Mal getroffen habe, war die schon um die 70, glaube ich. Und dann habe ich die nochmal 10 Jahre später mit etwa 80 wieder getroffen. Auf jeden Fall war das so. Ihre Rente war auch relativ gering, weil die kam ursprünglich aus Amerika und hat dann hier in Deutschland dann sehr lange schon gelebt, aber hatte nie irgendwie gut was zur Seite gelegt. Und die war halt so gering, dass sie mehr verdienen musste. Und da hat die einfach, war halt sehr sprachbegabt. Ich glaube, die hat 5, 6 Sprachen fließend gesprochen. Und die hat einfach weiter unterrichtet. Einfach in ihren Ruhestand schon lange rein, immer weiter unterrichtet. Das heißt, in ihrem völlig desolaten Gesundheitszustand, die musste immer so nach einer halben Stunde, musste die mit allem, egal was sie gemacht hat, Pause machen, wenn sie länger gestanden hat, sitzen. Und dann ist sie auch kurzatmig geworden. Und da war ich einmal bei ihr und wir hatten für irgendwas geprobt, musikalisch. Und dann hat sie gesagt, so, ich brauche jetzt erstmal kurz Pause, weil gleich kommen meine Studenten. Und dann hat sie sich in ihren Sessel gesetzt, ist kurz so weggenickt und dann klingelt es auch schon und dann ging es los. Und da habe ich mir das so angeschaut, dachte mir, das ist eigentlich cool. Du musst ja eigentlich nur überlegen, wie kann ich immer weiterarbeiten, so dass es mir immer noch Spaß macht und dass ich produktiv bin. Und unterrichten ist ja jetzt auch was, was ich ja schon lange immer nebenbei, neben dem Live-Musizieren mache. Das kann ich mir einfach sehr lange bis zum Schluss vorstellen, dass ich halt damit aufstocke. Aber so richtig in den Ruhestand zu gehen, das ist für mich unrealistisch und ich plane es auch gar nicht ein.
Krass, ja.
Klingt aber nach einem guten Plan.
Klingt auch nach einem verzweifelten Plan.
Naja. Nein, aber überleg mal jetzt, also du hast jetzt einen Plan, was du machen kannst bis ins hohe Alter, was dir Spaß macht und wo du mit vielleicht auch noch Geld verdienen kannst. Das ist ja auch so ein Thema. Ja. Nochmal vielleicht kurz die Brücke zurück zu dem Fire-Modell zu schlagen. Ich habe dann entschieden, ich möchte mein Leben lang für kleines Geld irgendwie leben, lege alles, was ich habe, beiseite. Und dann bin ich meinetwegen 40 oder 45 und weiß, ich muss jetzt bis ans Lebensende mit 1.500 Euro im Monat klarkommen. Mhm. Und was mache ich denn mit meiner ganzen Zeit?
Wenn ich nur 1.500 Euro habe.
Genau, ja. Richtig, Reisen, richtig. Instrumente kaufen, gibt's ja alles nicht.
Die Kinokarte kostet 15 Euro.
Ja, genau, ja. Kinokarte ist raus. Mhm. Ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ob es ist ein schönes, theoretisches Konstrukt im Kopf, aber ob es so erstrebenswert ist, ist eine andere Frage.
Stefan, was mich jetzt so, wir sind jetzt ja schon im Herbst, im Winter der Folge eigentlich schon so zeitlich gesehen. Ich habe gar nicht gefragt, also Arbeitskollege von Peach, okay, soweit so gut. Was ist denn so dein Background, wieso hängst du da so in der Materie drin, dich mit Finanzen zu beschäftigen? Ich habe das Gefühl, wir haben nur die Spitze des Eisbergs bei dir gerade angekratzt.
Ich habe eben auch alles Geld, was ich bisher im Leben verdient habe, ne? Also auch nicht reich geerbt oder irgendwie, sondern mich auch eben hochgearbeitet mit 80 Euro am Tag irgendwie angefangen zu arbeiten, mit 400 Euro im Monat, 5 Tage im Monat irgendwie und jetzt immer weiter und habe irgendwann mal dieses Gefühl gehabt, jetzt ist genug Geld da, dass ich eben nicht alles ausgeben muss. Mhm. Und gleichzeitig mein Job aber so ist, dass ich nicht wirklich kürzer arbeiten kann. Also dieses Modell im Sinne von, ich mache jetzt hier irgendwie Teilzeit und habe dann mehr Zeit, geht schlecht. Und dann habe ich mich mal mit beschäftigt, was macht man denn so mit Geld, was übrig ist, wie viel Geld sollte man vielleicht übrig haben. Und Niedrigzinsphase hatten wir lange Zeit. Genau, und dann kommt man relativ schnell auf irgendwelche Foren, liest sich Bücher durch, Blogs, keine Ahnung, gibt ja auch ganz viel Schund in dieser Geschichte. Und dann kommt man eigentlich auf 2 Dinge, relativ fix. Das eine ist, dass eine feste Sparquote eigentlich ziemlich geil ist, ne? Ob man eine 10% oder 20% macht, einfach weil es dazu führt, dass man eben nicht alles Geld, was reinkommt, sofort raus pfeffert. Und wenn man halt wenig verdient, ist es halt auch, sind 20% eben auch nur 5 Euro im Monat. Das ist dann halt so, okay. Ja. Ne? Und wenn man mehr verdient, dann wird der halt auch höher. Da gibt es halt diese berühmte 80-20-Regel, wo man sagt, also mit 20% Sparrate kriegt man dann schon so 80% von dem, was man vielleicht irgendwann in meinem Leben braucht, um beiseite zu legen, hat man schon was geschafft. So, und dann ist ja der Klassiker, habt ihr alles bestimmt schon mal gehört, ne? Früher immer alle hier Aktieninvestments und Fonds und keine Ahnung, Fondsmanager, Götter im Anzug.
Gold.
Die Statistik zeigt aber, dass das eigentlich alles Quatsch ist, also weil es gibt nur ganz, ganz wenige Fondsmanager, die ihre Millionen, die sie im Jahr verdienen, wert sind, weil sie den Markt auch bloß nicht schlagen. Das heißt, die ETFs, die es jetzt eben seit einiger Zeit gibt, die einfach nur so einen Index nachbilden und wohl kein riesen Fondsmanager bezahlt werden muss, sind eigentlich das Anlageding für Menschen wie uns, die jetzt eben nicht hier mega Beträge hin und her traden wollen oder irgendwelches Insiderwissen haben, um da noch irgendwelche Geschichten mitzunehmen. Und da packst du halt einfach jeden Monat 20% von dem, was reinkommt, in einen möglichst breit aufgestellten ETF, der, was weiß ich denn, der MSCI World ist da sehr beliebt. Und guckst es dir dann aber auch einfach nicht an. Ne? Es gibt einen schönen Spruch, wenn du jemanden fragst, wie stehen die Aktien und der weiß darauf eine Antwort, macht das eigentlich falsch.
Ja, okay.
Es wird dann halt ganz schnell Zockerei. Ne? Also mit Einzelwerten irgendwie was kaufen in der Hoffnung. Das kann gut gehen. Es gibt Menschen, die haben damit richtig viel Geld verdient, weil sie eben zur richtigen Zeit den richtigen Wert...
Ja, aber das sind aber Einzelfälle. Das ist
Einzelaktien ja der Punkt. Gekauft haben, ja.
Nee, auch Einzelfälle, Einzelmenschen. Das kann ja nicht jeder.
Richtig, und die Langfrist ist ja auch immer die Frage. Jemand, der in der Lage ist, solche Sachen zu tun mit Spaß und dann auch das richtige Gespür dafür hat, da musst du ja auch das, wie ist der denn in 10 Jahren aufgestellt und dann 20 Jahren? Weil, ich meine, du musst ja davon auch mal weg. Du hast dann diesen einen Peak-Moment gehabt, das ist wie diese berühmten 5 Minuten Berühmtheit. Ja, was machst du denn danach, wenn die dann nicht wiederkommen? Du zockst ja dann weiter, du willst das ja wieder haben. Und die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass der dann damit auf die Nase fällt, auf lange Sicht, ist ja auch nicht gerade gering.
Aber nochmal einen Schritt zurück, du sagtest ja jetzt 20%, das ist ja schon wieder ganz schön viel. Was ist denn, wenn man vielleicht eher nur 3 oder 4%
Steter Tropfen hüllt den Stein, Peach.
Kann. Ja.
Genau.
Also macht das mit 3-4% dann auch schon Sinn? Fragezeichen.
Ja, natürlich. Also alles, was regelmäßig alles, was ist, macht Sinn. Aber 3-4% ist natürlich wirklich, ich sag mal, relativ wenig, weil wir reden ja von Prozentwerten. Also das heißt, wenn du nur 1.500 Nettoeinkommen hast, dann sind natürlich die, ich sage jetzt mal, die 20%, die 300 Euro, die tun im Zweifelsfall schon weh. Mhm. Dann machst du vielleicht aber wenigstens 10, 150.
Mhm. Schwierig.
Knifflig.
Schwierig.
Das meine ich ja, ist für manche auch schon schwierig.
Das muss halt so ein Typ sein, der auch ständig ein bisschen Überblick hat, was er jetzt wirklich verdient. Jetzt bei mir mit ständig schwankenden Einkommen ist ja nach wie vor so, ne, weil 50%, über 50% teilweise ja durch das schwankende Einkommen sind. Sobald da irgendwie so eine Behörde von mir mal wieder Nachweise haben will oder einen Vorausblick auf die nächsten 3 Monate, das setzt mich immer total unter Druck, weil ich so viel hin und her rechnen muss, bis ich da mal irgendeine Zahl habe, die ich anfassen kann. Und dann, das ist immer eine andere Zahl. Und bei mir wäre wäre echt anstrengend, jeden Monat neu auszuwerten, wo liegen jetzt meine 20%.
Aber das ist ja genau das Problem, dass du halt rankommst ans Geld. Bei so einem Fonds, wo du dann reinbutterst, da kommst du ja nicht wieder ran erstmal. Und das ist das, was in meinem Kopf ja immer nicht aufgeht. Wann komme ich denn da mal wieder ran? Oder wann gehe ich denn da am besten ran? Wann löse ich den denn auf? Also wie geht man denn richtig damit um?
Naja, die Idee ist ja eigentlich dahinter, du sparst in guten Zeiten mit einer festen Quote, um dann eben in Zeiten, wenn du mal Geld brauchst, stell dir vor, du hättest die 50 Euro jetzt nicht die ganze Zeit zurückgelegt, dann hättest du das Geld, was du jetzt vom Sparkonto ziehen konntest, wo du dich gefreut hast, dass es da ist, irgendwie aus den laufenden Einnahmen irgendwie generieren müssen. Ne? Das ist dann auch nochmal schwieriger. Und das ist, glaube ich, finde ich, so ein, wenn wir jetzt mal Fire vergessen, das ist, glaube ich, einfach die Idee dahinter, dass man mit dieser regelmäßigen Sparquote von 10%, 20% oder in deinem Fall mit unregelmäßigem Einkommen könntest du ja sagen, dass du alle Auftritte, die du zusätzlich spielst im Jahr, eben auf dem extra Konto legst als Reserve.
Ja. Ne? Ja.
Dass die halt nicht ins allgemeine Haushaltsbudget mit einwandern, weil es ja Bonusgeld, was reinkommt eigentlich. Mhm. Und dann macht es natürlich schon Sinn, das alles so anzulegen, dass wenn dann mal die Kacke am Dampfen ist, weil Auto kaputt, Kind will jetzt irgendwie an der Sorbonne studieren oder so, du dann an das Geld auch rankommst.
Ach, das ist so eine ganz andere Denke. Das Problem ist gar nicht, dass man das machen kann oder so. Es ist einfach ein Typus Mensch, dem das leichter fällt, so zu denken. Ich bin viel impulsgesteuerter, viel emotionaler. Bei mir muss es immer projektbezogen, wird immer investiert. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Jetzt hau mal raus, jetzt machen wir die Speicher leer, weil es ist jetzt der Zeitpunkt dafür, so ähnlich wie Peach vorhin gesagt hat, es ist die Lebensphase. Jetzt bin ich jung. Wer weiß, was in 10 Jahren ist oder so.
Ja, natürlich, klar.
Da trifft der rationale Geist auf den
Künstler.
Auf den verwirrten Geist.
Auf den verwirrten Künstler. Apropos verwirrt, die Uhr zeigt wirre Zahlen an.
Ja, das stimmt. Allerdings, ja, da darf wieder einer mächtig mit einem Cuttermesser durch, rein, ran, drauf.
Mal gucken. Herr Stefan Lust. Also, ich glaube, wir haben viel gelernt. Danke für die kurze Einführung oder den kurzen Ausflug in diese für uns doch so fremde und vermutlich auch fremdbleibende Welt, oder, Stefan?
Ja, ich möchte auch abschließend bitte noch ganz kurz, was heißt ETF nochmal?
Genau. Ja,
sehr gut.
Exchange Traded Funds.
Das schreiben wir in die Shownotes. Bitte was?
Ja, was bitte?
Genau.
Wie heißt das?
Ich muss es nachgucken. Ihr habt ja gesagt, es ist Halbwissen. Ne? Ich kann es erklären, was es bedeutet. Und zwar, ich habe sogenannte Marktindizes. Den bekanntesten in Deutschland ist der DAX, den kennt ihr vielleicht. Da sind also die 30 stärksten deutschen Unternehmen drin. Und diese ETFs machen jetzt genau das, dass sie halt genau diese Werte, die da drin sind, genau in diesem Verhältnis, wie sie auch drin sind, in diesem Indiz halt nachbilden. Also beim DAX wahrscheinlich sogar wirklich physisch kaufen Das heißt, mit dem Geld, was du investierst, und du und viele andere Menschen werden halt genau diese Aktienwerte gekauft, die im DAX drin sind.
Also wie so ein Sammelpott, wie so eine Community,
genau,
die gemeinsam so ein Sparkonto hat, ein gemeinsames Sparkonto.
Und das hat den großen Vorteil, wenn jetzt quasi es einer Firma schlecht geht, bestes Beispiel Ukraine-Krieg, auf einmal alles, was Chemiekonzerne waren, hatten ein Problem, weil Gas auf einmal teuer war. Mhm. Gleichzeitig haben Rüstungskonzerne aber gerade Top-Gewinne und dann nivelliert sich das wieder alles so ein bisschen. Und das sieht man ja gerade am DAX. Ich weiß nicht, ob ihr es ein bisschen verfolgt habt. Nein. Wir haben ja viele Krisen gerade zurzeit und trotzdem rennt er gerade von einem Rekord zum anderen.
Ja.
So. Und wenn ich jetzt so ein ETF auf den DAX zum Beispiel habe, das kann ich bei irgendwelchen Brokern ab, ich glaube, 10 Euro im Monat geht das los, Sparquote. Das heißt, ich würde also jeden Monat für 10 Euro Anteile an diesem gesamten DAX kaufen. Das sind dann halt im Zweifelsfall nur kleine Prozentwerte, aber ist ja auch egal. Und ich partizipiere dann an dieser Gesamtentwicklung der 30 deutschen, der stärksten deutschen Unternehmen. Mhm. Das heißt, die Rendite, also der Zinsertrag, den ich bekomme, wenn es der Wirtschaft gut geht, wird deutlich über dem sein, was du auf dem Sparbuch bekommst. Ich vermute, auf deinem Sparbuch die letzten Jahre war es wahrscheinlich sowas bei null. Mhm. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, in den letzten 5-6 Jahren hat der DAX bestimmt pro Jahr Minimum 5-6% Rendite gemacht. Das heißt, du hast zumindest einen Inflationsausgleich, wenn nicht sogar ein kleines Plus am Ende.
Exchange Traded Funds. Übrigens, börsengehandelte Fonds.
Siehste, war ich gar nicht so falsch. Ja. Das ist übrigens auch eine super Empfehlung, wenn ihr für eure Kinder Geld zurücklegen wollt. Ne? Also, wie gesagt, ab 10 Euro im Monat geht das. Und wenn die Oma irgendwie 50 Euro zusteckt und die 50 Euro in die Socke wandern oder eben auf dem Sparbuch mit 0% Zinsen, in 20 Jahren könnt ihr die Inflation abziehen, ist von den 50 Euro, ist die Kaufkraft vielleicht noch 20 Euro. Wenn das in so einen Fonds packt und die Welt nicht völlig vor den Baum geht, ist zumindest vielleicht die Kaufkraft wenigstens erhalten.
Ja. Wir denken mal drüber nach, aber dazu müssen wir uns erstmal hinlegen und da muss unser Gehirn das erstmal verarbeiten und wir gucken mal an einem neuen Tag, was wir damit anfangen können. Aber so lange müssen wir uns halt ausruhen und dafür müssen wir uns natürlich erstmal verabschieden und dann auch abschalten. Und deswegen sage ich jetzt natürlich vielen Dank fürs Gespräch und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Halbwissen
hoch zwei.
Bei einer Stümperei
hoch drei. Gut, dann gucken wir jetzt, wo wir diese ETS kaufen können. Bringst du mir einen mit, Stefan? Oder?
Ja, die gibt's ja auch einzeln verpackt oder im Unverpacktladen vielleicht. Das wäre auch schön.